herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir, was wir alles erlebt haben während und nach der Therapie. Es gibt sicher den einen oder anderen Moment, wo wir auch mal schmunzeln, aber es gibt auch viele traurige Momente dazwischen. Aber allem Lachen, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Ach, das sagst du richtig. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Folge, für die wir uns bei Pfizer ganz, ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. Wir dürfen heute über Impfungen sprechen. Status Impfheft heißt die Folge. Es sind verrückte Zeiten im Moment, aber das wird nicht der Schwerpunkt sein. Wir möchten gerne wissen, wie ist denn das mit Impfungen im Allgemeinen? Ja, also gerade für Krebspatienten. Und wir glauben, dass da ganz, ganz viele Fragen, Zweifel und Unsicherheiten sind. Und wir haben den großen Luxus, das heute mit einem Arzt zu besprechen und offene Fragen zu klären, die wir haben. Also wir haben eine Stunde Zeit oder 45 Minuten in diesem virtuellen Wartezimmer und ich freue mich sehr, Till, dass du heute bei uns bist. Till, Dr. Till Kiederlen. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen, richtig?
Sehr gut.
Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Ja, ich sage auch herzlich willkommen, Till. Und für die Hörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen?
Aber klar. Ja, genau, Kiederlen, nicht so ein einfacher Name. Ich nuschel den auch jedes Mal wieder von Neuem. Genau, ich bin noch Oberarzt in Berlin-Neukölln im Vivantes-Klinikum dort und werde ab 01.01.2022 in den DRK-Kliniken Köpenick als leitender Arzt für die Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin zuständig sein und bin sozusagen ich habe mich in das Thema Impfen lang reingearbeitet. Ich bin halt Hämatologe, Onkologe, aber auch Infektiologe und noch ein paar mehr Sachen. Das heißt, dieser Querschnittsbereich hat mich immer interessiert und deswegen beschäftige ich mich damit schon länger.
Dann haben wir genau den richtigen heute hier. Jetzt mal so in dein Wartezimmer geguckt, natürlich Schweigepflicht und Co. Aber begegnen dir Impfhefte, die vielleicht gar nicht so prall bestempelt sind? Also ich gehe davon aus, aber warum könnte das wohl so sein?
Also wenn man so will, sprichst du da was an, was also indirekt richtig ist. Das Interessante ist ja, dass beim Onkologen und Hämatologen ja meistens die Impfhefte gar nicht auftauchen. Der klassische Impfarzt ist ja der Hausarzt. Und gerade Krebspatienten, Patientinnen haben ja die Situation häufig zumindest, dass sie halt wenig zum Hausarzt gehen und fast nur beim Onkologen sind. Und der Onkologe, das darf ich jetzt mal sagen, als Onkologe hat meistens relativ wenig Ahnung von Impfen. Und das ist auch nicht seine Priorität, weil der hat ja sozusagen Wichtigeres zu tun. Deswegen taucht das Impfheft meistens nicht auf und der Hausarzt kümmert sich dann auch nicht mehr richtig drum, weil das ist jetzt ja ein Krebspatient, eine Krebspatientin und dann fällt das relativ rasch hinüber.
Ja, also ich kann da aus der Praxis erzählen, bei mir war es der Kinderarzt. Und zwar der Kinderarzt, da war ich mit meinen Kindern da und dann sagt er, naja, Sie als Krebspatientin ist ganz wichtig, jetzt, das war letztes Jahr, dass Sie die Grippeimpfung auch bekommen. Wenn Sie möchten, kann ich Sie impfen.
Super,
oder?
Also ich muss ja sagen, ich bin ja so ein bisschen das Negativbeispiel. Ich hatte mein Impfheft selber gar nicht in der Hand. Es lag sehr, sehr lange bei meinen Eltern in der Dokumentenschublade. Ich bin ja jetzt so die Referenz eines, ja, vielleicht 0815 Nicht-Impfverweigerers. Das bin ich gar nicht, sondern einfach einer Nachlässigkeit, die mir begegnet ist. Und es lag, wie gesagt, sehr, sehr lange bei meinen Eltern. Und als ich schwanger war, da wollte man meinen Impfstatus wissen. Da bin ich erstmal kurz in Panik ausgebrochen. Ich habe gedacht, wo ist denn dieses Heft? Ne? Das war vor 8 Jahren. Und zu meiner Schande muss ich natürlich sagen, dass das gar nicht so gefüllt war, wie es hätte sein sollen. Ne? Also das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ich bin damit ja auch nicht alleine. Begegnet es mir das natürlich als die Kinder. Die Kinder wurden ja durchgeimpft, ne? Dann also die bei den U-Untersuchungen und spätestens natürlich zur Einschulung mit der Einführung der Masernimpfung als Pflicht oder als Voraussetzung für den Schulbesuch. Till, rette mich, ich bin damit nicht alleine, richtig?
Nee, absolut. Ich glaube, es ist also ein grundsätzliches Problem, ganz unabhängig von jetzt einer Krebsgrunderkrankung, dass wir ja in der Kindheit regelmäßig geimpft werden und dann gibt es ja eine ziemliche Pause. Und ja, dann verschwindet halt dieses Heft halt irgendwo in der Akte oder in der Schublade und dann stapelt man was drauf und man weiß gar nicht mehr, wo es ist. Das ging ja auch so, muss ich ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, ein bisschen unglücklich, wenn man so will, vom Prozedere mit dem Impfheft. Da haben wir noch keine richtig gute Alternative bis jetzt. Das geht, glaube ich, fast allen so, muss man sagen, außer jetzt sehr ordentliche Menschen.
Okay, das,
naja,
das beruhigt.
Schauen wir mal. Also ich sag, wenn die elektronische Patientenakte kommt, dann kann man ja auch da direkt den Impfstatus vielleicht mit abbilden. Und ich denke, wir haben ja jetzt alle Apps, wo man auch Impfungen sehen kann. Also vielleicht ist da genau. Das die Zukunft, das wäre ja ganz schön.
Also, ich muss, ja, die Zukunft liegt außerhalb.
Ich habe jetzt wirklich, ich habe gerade meine Booster-Impfung bekommen und dann habe ich dieses Impfheft, das ist wie so dreimal schon mitgewaschen. Das ist so ein Lappen. Und dann sah ich die anderen Impfhefte und dachte nur so, oh Gott, was habe ich denn mit meinem Impfheft gemacht? Und ich glaube, ich bin auch nicht die zuverlässigste, was das Impfen angeht, aber dadurch, dass ich zur See gefahren bin, brauchte ich irgendwie ganz viele Impfungen. Und ich denke mal, dadurch ist es auch mein Heft so abgelullt. Aber was mich jetzt interessieren würde, was sind denn so Gründe, weswegen Menschen sich dann später, also nach den ganzen Impfungen, die sie hatten als Kinder, dann doch noch später impfen lassen? Also Tollwut zum Beispiel, Tetanus, das sind ja so, das heißt Tollwut noch nicht so, aber Tetanus zum Beispiel, die haben ja die meisten Menschen und die musst du ja alle 10 Jahre auffrischen lassen. Also spätestens da müsste es ja bei den meisten Menschen dann doch, oder gibt es wirklich auch ganz viele Menschen, die gar keine Tetanusimpfung haben?
Gibt es natürlich auch einige. Also ich glaube, ist eine Mischung. Es gibt, glaube ich, einige Menschen, die einfach dann auch nicht zum Hausarzt gehen. Es gibt ja auch viele, die einfach dann auch sozusagen gar keinen Kontakt haben. Und die Hausärzte sind ja meistens die, die darauf achten. Hm. Oder es gibt halt Anlässe, sich impfen zu lassen. Reisen beispielsweise, hast du es angesprochen, wo man halt dann zu einem Hausarzt oder vielleicht sogar zum Reisemediziner geht und der sich das Heft halt mal einmal anschaut. Das Problem ist, glaube ich, eher dieses aktiv darauf achten. Man ist ja immer wieder dran, das macht halt auch keiner. Ne? Das muss halt, entweder macht es der Hausarzt. Mhm. Und man muss ja jetzt mal sozusagen, um die Ehre der Hausärzte hochzuhalten, inzwischen gibt es ja auch ganz schöne Programme, wo der Impfstatus eingetragen wird beim Hausarzt und die erinnern einen dann dran, sozusagen, ist mal wieder so weit. Aber ich glaube sozusagen, dass die Leute selbst dran denken, 18 Jahre sind um, ich muss mich mal wieder impfen lassen, das passiert, glaube ich, halt selten.
Also ich finde auch, dass es das System irgendwie gar nicht so hergibt, aber das eine ist ja die Nachlässigkeit und das andere ist ja eine Überzeugung oder eine Skepsis, ja, also dass man einfach sagt, okay, ich lasse mich nicht impfen, weil es könnte mir schaden und das ist ja auch ein wesentlicher Grund, warum wir diesen Podcast jetzt machen, um dich da zu befragen, was sind denn die Befürchtungen der Menschen, also um so ein Bullshit-Bingo zu spielen, also was denken die Menschen, was passiert denn da oder was könnte schaden?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die einem da um die Ohren fliegen. Der Klassiker ist ja die Grippeimpfung. Das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen abstrakt. Die ist ja nie 100%, also welche Impfung ist das auch schon? Mhm. Das heißt, es gibt ja immer die klassischen Geschichten. Ne? Ich habe mich doch impfen lassen und dann bin ich trotzdem krank geworden. Ganz unabhängig davon, ob es jetzt wirklich dann auch Influenza war oder einfach nur andere Erreger. Und mögliche Nebenwirkungen der Impfung, dass man sich irgendwie nicht so wohl fühlt danach. Das gibt es ja immer wieder auch gerade bei Influenza. Manche merken es halt mehr als andere. Und dann wird es halt abstrakt. Das hilft es? Ich habe eine Nebenwirkung. Dann ist ja jedes Jahr auch da die Wirkung verschieden. Manchmal sind es sozusagen 80%, manchmal sind es nur 50%. Das ist halt, glaube ich, dann schwierig, sozusagen sich daran zu erinnern und zu sagen, okay, ich mache es jetzt trotzdem, das hilft auch wirklich. Weil es halt eher so eine gesellschaftliche Frage dann auch wird und nicht nur eine individuelle Frage.
Sag mal, und dann kommt ja jetzt, also in meinem Lebenslauf und bei Paula auch, kam ja dann zu einem gewissen Zeitpunkt diese Krebserkrankung. Und ich kann jetzt nur berichten, wie es bei mir war. Ich habe mich zum Beispiel nie gegen Grippe impfen lassen. Ich bin generell so jemand, ich habe keine Medikamente genommen und jetzt hast du aber eine Diagnose und dein ganzes Immunsystem wird runtergefahren. Und ich habe ja eben erzählt, der Kinderarzt meinte ja auch so, also bei Ihnen sollte aber auf jeden Fall die Grippeimpfung jetzt, das würde ich Ihnen aber empfehlen. Und ich muss sagen, ich hätte vor der Krebserkrankung, hätte ich trotzdem mich nie gegen Grippe impfen lassen. Da habe ich immer gesagt, ja, wenn so alte, gebrechliche Menschen, da sehe ich das ja ein, aber ganz ehrlich, dann kriege ich halt die Grippe, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und das hat sich bei mir aber durch diese Erkrankung und diese immunsupprimiert sein, einfach komplett geändert. Ist es bei vielen Menschen so, dass erst dann sie über so eine Grippeimpfung zum Beispiel jetzt, das gibt es ja viele Pneumokokken, Pneumokokken und so, kommt das dann erst oder bekommt das, wenn man Kinder hat? Oder wann sind so diese Wendepunkte, sagen wir jetzt gerade mal bei Krebspatienten?
Darf ich vielleicht mit einer Gegenfrage mal anfangen? Wie war das denn bei euch mit Impfungen während der Therapiephase, der Erkrankungsdiagnose? mit Impfungen?
Gute Frage. Also ich muss mich da, ich zieh blank jetzt, ne? Das ist einfach so. Ich habe das Impfheft so gelassen, wie es war. Meins ist übrigens auch zerschloddelt.
auch unbenutzt zerschloddelt.
Ich glaube, das ist irgendwie liegt an der Papierqualität. Ich habe das so gelassen erstmal, weil mich tatsächlich viele Stimmen erreicht haben. Also ich war ja bei einigen Ärzten und wie es so ist, ne, ein Arzt, viele Meinungen, aber Fakt ist, ich war nie beim Fachmann. Also das muss man einfach mal so sagen. Ich habe mich viele aus dem Bauch heraus Dinge verlassen. Ne? Also ich würde es jetzt nicht und jetzt kurz vor der Chemo, jetzt während der Chemo, jetzt sind die Blutwerte schlecht, jetzt würde ich es nicht machen. Der andere sagt, was, sie sind noch nicht unbedingt Blutwerte, das peppeln wir alles auf, machen wir jetzt. Und es hat mich so dermaßen gelähmt einfach, also wirklich gelähmt. Ich tat irgendwie besser damit, neben dem ganzen Krebsbrimborium das Heftchen wieder in den Stapel zu schieben. Und ich glaube aber... ich bereue nichts, weil es ist nichts passiert, aber das ist ja immer so eine Glückssache. Das ist ja beim Impfen immer so, ne? Also, du impfst dich ja nicht gegen, ich weiß nicht, Tetanus, weil du morgen befürchtest, an Tetanus zu erkranken, sondern es geht ja auch einfach darum, so eine Prävention. Also eigentlich steht ja über diesem ganzen Impfthema das Thema Prävention. Ich habe es nicht zugelassen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch kein Grippe, also ich bin auch nicht gegen Grippe geimpft, war ich auch noch nie, weil diese Verunsicherung, also ich hatte so eine neutrale Haltung dem Thema gegenüber tatsächlich und es hat mich wahnsinnig verunsichert. Also wahnsinnig verunsichert im Sinne von, es ist ja auch eine autoimmune Krankheit gewesen, ne? Also gerade im triple-negativen Brustkrebs, möchte man da eingreifen mit Fremdstoffen? Es galt so viel zu lesen mit Totimpfstoffen, mit Lebendimpfstoffen. Ich bin ganz ehrlich, es hat mich einfach überfordert. Deswegen habe ich das Impfheft einfach wieder zur Seite gepackt und aus aktuellem Anlass wieder hervorgezogen. Aber das soll so nicht sein. Also eigentlich nutze ich das jetzt hier mal hier als aufmerksame Patientin, um hier noch was zu lernen. Lass ihn mal so stehen. Punkt.
Aber finde ich super, können wir gleich drüber sprechen. Das sind so ganz klassische Probleme, die du ansprichst. Aber ging es da jetzt nur um Grippeimpfung oder auch um andere Impfungen? Wurdest du richtig auch darauf angesprochen oder
sagst du dir? Echt? Also ja, also ich habe mein Impfheft vorgezeigt und es war so, ach, ist schon lange her. Also nicht im Einzelnen. Es hieß jetzt nicht, das muss aufgefrischt werden nach so und so vielen Jahren oder das haben sie aber toll gemacht oder warum fehlt diese Impfung? Also so im Detail ist ja nicht so die Zeit. Also wie es... Ihr kennt es doch im Wartezimmer oder im Arztzimmer, ne? Geht das Heftchen auf so, aha. Punkt. Nie mehr drüber gesprochen. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du ja was dazu sagen. Also, was ist denn da jetzt dran an diesem, man ist immunsuppressiv und natürlich sollte man sich nach außen hin schützen, das sehe ich ja auch ein. Aber ist es denn so angebracht, so ein geschwächtes Immunsystem durch eine Chemotherapie mit einer Impfung noch zu ärgern, sag ich mal?
Zu ärgern, also zu schwächen ja nicht. Genau, du hast ja genau diesen klassischen Punkt angesprochen, weshalb so viele onkologische Patienten nicht geimpft sind. Also erstens natürlich, dass die Impfraten sowieso nicht gut genug sind, also in der Allgemeinbevölkerung schon. Das heißt, man geht oder viele gehen schon suboptimal geimpft in so eine Erkrankung rein und die entsprechende Therapie. Und dann gibt's halt genau das. Das ist die Verunsicherung der Patienten und Patientinnen, aber auch der ärztlichen Kolleginnen und Kolleginnen. Mhm. Das ist sozusagen auf allen Seiten so. Und das betrifft natürlich erstens, soll man impfen und wann soll man impfen? Das ist ja das typische Problem. Weil natürlich ist die Krebsbehandlung erstmal prioritär. Das heißt sozusagen, wo gehört dann da die Impfung rein? Wie macht man das? Und da herrscht eine riesen Verunsicherung. Das ist genau so ein Thema, mit dem ich mich auch so rumschlage, beziehungsweise weshalb ich ja auch da relativ aktiv bin und wogegen ich kämpfe. Ich muss jetzt ganz klar sagen, es ist nicht so, dass sozusagen in Neukölln jetzt das alles super laufen würde, nur weil ich da bin. Das sind halt ganz viele Aspekte, die dann damit reinspielen. Das ist ja auch so eine Zeitfrage. Also du hast ja schon beschrieben, du spürst eine Unsicherheit. Das heißt natürlich, wenn der Onkologe oder auch meinetwegen der Hausarzt, der ein limitiertes Zeitkontingent pro Patient hat natürlich auch manchmal Angst, das Thema Impfen anzusprechen, weil dann plötzlich explodiert dann ein Gesprächsbedarf und schmeißt dann sozusagen aus dem Zeitplan komplett raus. Weil die Gefahr besteht natürlich auch. Das heißt, da gibt es ganz viele Hindernisse. Da kann ich noch was zu sagen, damit ich versuche das ja so ein bisschen runterzukochen und versuche das zu vereinfachen. Aber Deswegen ist mir, also ich bin ja großer Freund von Vereinfachung. nicht schlechter Mann auf Vereinfachung. Ich glaube, gerade so Sachen, die so kompliziert sind, muss man versuchen, runterzukochen auf das, worum es geht. Und zwar erstens, wichtig ist, Impfen schadet erstmal gar nicht. Wir reden über Totimpfstoffe, ganz wichtig. Ne? Es gibt Tot- und Lebensimpfstoffe. Lebensimpfstoffe würde ich jetzt so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Geldfiebergebiet in Urlaub fährt, da kann man über alles sprechen, aber das kann man einfach erstmal raus.
Worunter, was zählt denn zu den Totimpfstoffen?
Ja, im Prinzip, fast alle normalen Impfungen sind Totimpfstoffe. Ne? Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das heißt, man wird ganz viele Impfungen machen können, ohne die Gefahr, dass da was sozusagen nach hinten losgeht. Also die Impfungen sind eigentlich immer machbar, auch bei immunsupprimierten Patienten, also mit Totimpfstoffen. Da ist keine besondere Gefahr. Also das Einzige, was sein kann, je nach Immunsystem, dass das halt nicht ganz so toll anspricht. Und dann, also sozusagen ganz, ganz einfach gesagt, Totimpfstoffe kann man machen. Okay. Und dann tut man sich nichts. Dann ist halt die Frage, wann macht man das? Und da ist natürlich immer diese Diskussion, der Patient hat anderes zu tun, kriegt Chemotherapie, wird operiert, etc. pp. Und genau die Kollegen, die dann sagen, ja, jetzt haben sie auch gerade Chemotherapie bekommen oder es kommt sie gerade wieder und sind ja gerade in der Mitte und überhaupt das Immunsystem. Das stimmt alles, aber auch da gilt Hauptsache erstmal machen. Also besser machen als nicht machen. Es gibt so Expertenmeinung, dafür gibt es keine richtig gute Studien, die sagen halt, man sollte es so um die Zeit der Chemotherapiegabe herum machen mit der Impfung. Aber auch das muss man ja auch erstmal koordinieren. Das finde ich auch schon wieder fast zu kompliziert. Das heißt, ich sage meinen Patienten immer, ich gebe denen sozusagen immer so ein paar Impfungen, die ich sage, die müssen sein. Also und die sollen sie einfach machen, wann auch immer es passt.
Also ich bin, also vielleicht erinnere ich mich jetzt auch nicht so gut, weil es 2017 war. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mein Impfheft sehen wollte oder mich nach Impfungen gefragt hat. Also ich glaube, ich bin einfach so in die ganze Chemo. Das war wirklich dann erst letztes Jahr der Kinderarzt.
Genau, aber das ist ja auch der Klassiker. Wie gesagt, der Onkologe, Hämatologen, Onkologen, bei allem Respekt vor meiner Zunft, haben keine Ahnung von Impfen. Also sagen wir mal zu 95%. Ein paar Leute sind dann engagiert. Es gibt sehr engagierte Kollegen auch, aber die meisten haben keine Ahnung von Impfen, weil das halt eine Haushaltsaufgabe ist normalerweise.
Also ich möchte jetzt auch nichts, keinen Vorwurf irgendwie machen. Vielleicht haben die mich auch aber da ist so viel auch verschwommen in der Zeit. Ne, das ist so, du hast die ganzen Aufklärungsbogen bekommen. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, was da überhaupt noch drauf stand. Ne, das ist alles so ein großer Matsch.
Und Alex, ich erinnere mich ganz genau daran, weil nämlich, es hieß dann, ja, wie sieht denn die Impfstatus aus?
Und du die Panik hatte, was das Heft weg war.
Nee. Ja, genau. Aber ich hatte es ja gefunden und ich habe ehrlicherweise, also das ist ja jetzt auch eine Erscheinung der heutigen Zeit, dass man sich so intensiv beschäftigt. Ich weiß ja nicht, mit was für einem Impfstoff ich früher mal, ich weiß nicht, 1989 geimpft worden bin oder so. Diese Information, diese Wissbegierigkeit, die kommt ja erst mit der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Das war ja vorher nicht so, deswegen. Und 2017 war es eben auch nicht so. Also, ne? Aber ich weiß noch ganz genau, dass es hieß, dass ich eine Impfung auffrischen sollte. Das würde man mir empfehlen. Und ich habe gesagt, ja, aber wissen Sie, als mein Kind krank war, durfte es nicht geimpft werden. Ne? Da hat es einen Schnupfen. Ich habe jetzt Krebs. So. Und da wusste die Ärztin aber gar nichts zu sagen. Sie hat gesagt, ach so, ja, machen wir später und später ist nicht mehr passiert. Also sag doch mal was dazu, Till. Also das war jetzt so aus meinem Bauch heraus, war das einfach so, bei Schnupfen geht's nicht, aber bei Krebs soll es jetzt problemlos gehen. Das kann ich mir nicht herleiten. Obwohl gleich mir die Wichtigkeit natürlich bewusst war, aber...
Genau, aber das ist ja auch genau dieser Klassiker. Also bei Schnupfen geht es nicht, natürlich geht es auch bei Schnupfen, man will halt nur in dem Moment sagt, na gut, da kann man halt kurz warten. Ne? Also dann, natürlich kann man halt bei einer Impfung auch leichte Nebenwirkungen haben. Man will jetzt ein Kind, das irgendwie so schon ein bisschen erkältet ist, dem nicht auch noch wie keine Ahnung was, eine Grippe oder eine Impfung geben, nicht Grippeimpfung, aber eine Impfung geben, die ihm potenziell dann noch ein bisschen mehr weinerlich macht und die Eltern quälen lässt. Deswegen bei Krebs kann man halt nicht warten. Also klar könnte man sagen, wenn Krebs nur 2 Tage dauert, würde man wahrscheinlich auch sagen, dann machen wir es halt hinterher. Ne? Aber so ist es ja nicht. Und beim nochmal, man vertut sich dann mit nichts. Also letztendlich geht es darum, Prävention, gerade immungeschwächte Patienten. Und Krebspatienten gelten ja jetzt sehr holzschnittartig immer als immunsupprimiert. Natürlich hängt es ganz stark davon ab, was für eine Grunderkrankung vorhanden ist und welche Therapie angewendet wird. Das heißt, es ist natürlich, kann man natürlich noch differenzieren, aber auch da wieder sozusagen als Vereinfachung, aber als legitime Vereinfachung, jeder Krebspatient gilt erstmal als immunsupprimiert. Das heißt, jeder Krebspatient, jede Krebspatientin hat nicht nur das Recht, sondern sollte auch sich impfen lassen als Prävention. Und weil man weiß ja auch, und da gibt es halt auch genug Daten, dass halt natürlich man in den entsprechenden Erkrankungen und Therapien deutlich höhere Erkrankungsraten hat und auch schwere Erkrankungsraten hat. Ja, das heißt, man kann da durchaus viel auch rausholen. Also der Klassiker, um mal jetzt einen zu nennen, ist Pneumokokken. Da gibt es ja also durchaus ein relevanter Anteil der Erkrankungen mit Lungenentzündung sind dann Pneumokokken. Und gerade Krebspatienten, die dann mit einer schweren Pneumokokkenentzündung ins Krankenhaus kommen, da sterben natürlich auch einige. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und diese Toten und auch diese Erkrankungen wären vermeidbar.
Ja, ich hatte eine Lungenentzündung in der Zeit. Muss ich gerade dran denken. So, vielleicht bin natürlich noch nie gegen Pneumokokken geimpft worden. Mhm. Wer weiß. Aber Gott sei Dank, nach 8 Tagen mit Antibiotika ging es dann doch wieder besser.
Ist gerade, wo du sagst, so Pneumokokken und Meningokokken sind es, glaube ich, so. Das sind so diese zwei, die mir so hängen bleiben immer wieder.
Die Kokken.
Genau. Die Gruppe der Kokken. Aber sag doch mal, ist das, also viele sagen ja auch, ne, das muss man auch ganz klar sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil die Krankheiten sind schon fast ausgestorben. Also man profitiert jetzt vom Herdenschutz, von der Impfung der anderen, entscheidet sich deswegen bewusst dagegen. Aber wo begegnen mir denn Pneumokokken oder Meningokokken? Ist das wirklich so ausgestorben oder ist das eigentlich so eine aktive? Also einfach um so eine Relation sich mal vorzustellen.
Darf ich dazu was einwerfen? Also wir haben in der Familie, gibt es Kinder, und ich habe dieses Wort Pneumokokken in meinem Leben noch nie gehört. Seit es diese Kinder gibt, kriege ich immer wieder Anrufe, ja, die haben jetzt wieder Pneumokokken. Also schon wieder Pneumokokken. Ich habe das Gefühl.
Ich höre immer Streptokokken.
Streptokokken waren es, genau. Das habe ich verwechselt. Guck mal, diese ganzen Kokken, ich komme ganz durcheinander. Und da habe ich gedacht, wenn mein Kind krank ist, das ist noch nie untersucht worden, ob das irgendwas im Hals hat. Ist das so, weil wir es nicht untersuchen, dass es nicht da ist? Oder ist es wirklich selten?
Also, zwei Fragen auf einmal. Es ist natürlich so, dass wir ganz oft gar nicht nachschauen und das natürlich dann auch nicht wissen. Jetzt hängt es natürlich ganz stark von sozusagen der Erkrankung ab, über die wir sprechen. Pneumokokken gibt es viel. Das ist auch nicht selten, überhaupt nicht. Meningokokken ist relativ selten, muss man zugeben. Das ist bei Meningokokken das Argument, dort sich impfen zu lassen, das wäre auch was, wo ich sagen würde, man fängt erst mit was anderem an, aber Meningokokken sind, sagen wir, es gibt Erkrankungen von Meningokokken und die können wirklich dramatisch verlaufen. Ne? Das ist wirklich höchst unschön. So eine Meningokokken-Sepsis ist wirklich grauenvoll anzusehen. Da sterben die Patienten häufig und das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Krankheitsbild. Das heißt, dort ist sozusagen das Argument für die Impfung vor allem die Schwere der Erkrankung, die aber zugegebenermaßen relativ selten ist. Pneumokokken gibt es häufig. Und das natürlich, wenn man über andere Sachen redet, Herpes Zoster, also Varicella-Zoster-Virus, das haben wir fast alle in uns. Ne? Da gibt es auch eine Impfung gegen, da geht es halt darum, die Reaktivierung zu vermeiden, die halt gerade bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem sehr häufig sind. Ne? Das heißt, es hängt sehr stark von der Erkrankung ab, über die wir gerade reden. Eine Influenza gibt es jedes Jahr neu. Eine neue Person.
Ja, wir sind ja so glücklich, dass wir jemanden mal hier so haben, dem man das jetzt alles mal fragen kann, was mich seit Jahren schon bewegt hat zu diesen ganzen Themen. Ich finde es super. Dankeschön.
Gerne.
Also geht mir tatsächlich auch so. Also ich habe jetzt so mitgenommen, okay, du bist, Schnupfen ist kein Hindernisgrund am Impfen, also ist kein No-Go, weil ich sah da immer so ein Kreuz, so nein, ne, Kind mit Schnupfen wird nicht geimpft, aber man tut das aus rein pragmatischen Gründen, die bei Krebs einfach wegfallen, ja. Aber es empfiehlt sich zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da eher so stabilere Tage, also ich zum Beispiel war nach einer EC-Chemo jetzt recht angegriffen, ja, also ich fühlte mich so nicht unbedingt so fit, fidel und lebensfähig. Da wäre zum Beispiel so ein Zeitpunkt einer Packlichemo besser, ja, also die kommen zwar wöchentlich, aber man hat so ein besseres Wohlbefinden oder vielleicht stabilere Blutwerte, dass man sowas vielleicht mit seinem Onkologen bespricht, dass man das besser timen kann. Würdest du da mitgehen, also wenn es so um Zeitpunkte der Impfungen geht, wenn man sich dafür entschließt, dass man so, oder ist es
Also das ist natürlich eine stark persönliche Entscheidung. Grundsätzlich sollte man es natürlich so früh wie möglich machen. Also jetzt das Ganze nach hinten schieben, natürlich vergrößert die Chance, dass man sich dann immer in der Zeit dazwischen einfängt. Natürlich, wenn man sich nicht so fühlt, dann geht es halt nicht. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Dass einen jetzt aber natürlich die Impfung jetzt, glaube ich, noch mehr aus den Latschen haut als die Chemotherapie ist, glaube ich, macht das nicht so den Unterschied, wenn ich mal so sagen darf. Ich glaube,
also macht dann auch nichts mehr.
Das macht das, also, wenn man sich so schon, ich glaube nicht, dass das wirklich einen großen Unterschied machen würde in dem Moment. Man würde eher sagen, halt pragmatisch, halt wenn man halt die Chemotherapie bekommen hat und durch dieses klassische Loch durch ist und dann Richtung nächste Chemotherapie geht oder auch kurz nach der Chemotherapiegabe, da sollte man es machen, weil da zum einen, man so sagt, das Immunsystem ist in dem Moment noch am besten, um sie auch dann in die Impfung zu aufzunehmen und eine Immunität zu entwickeln, wenn es sich halt so reinbauen lässt. Wenn man sagt, es geht halt irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer, geht nur an einem anderen Tag, dann ist es auch so. Wie gesagt, besser impfen als nicht.
Weißt du, was ich gerade noch mal so einwerfen will, weil das auch so aus dem Bauch heraus gerade kommt? Das passiert gerade total viel aus dem Bauch heraus.
Super.
Nein, weil diese Impfthemen, ja, das ist, also so Gesundheitskampagnen haben es immer schwer. Also was heißt Kampagne? Es ist ja jetzt einfach so ein Informationsaustausch. Wir machen das viel in Richtung Prävention, Brustkrebsprävention. Wir sagen, tastet euch ab und kriegen Gegenwind. Und so, nein, wenn da was wäre, ich taste mich ja um Himmels Willen nicht ab. Wenn man das mal so laut ausspricht, kann man sich ja kurz fragen, macht das Sinn, was der andere gerade sagt? Ja, ich taste nicht, weil ich könnte ja was finden. So, wir glauben nicht, ja, aber genauso ist es ja mit der Impfkampagne im weitesten Sinne auch. Ja, also du sagst, auf jeden Fall im Meningokokken, also hier, ne, Achtung, Achtung, ja, also Meningokokken-Impfung ist zwar selten, aber wenn sie da ist, so eine Infektion, ja, dann Heidewitzka, da sterben die Leute aber wirklich dran. Ja, ja, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Präventionsgedanke in beide Richtungen, ja. Also man muss schon mit dem Worst Case werben, in Anführungsstrichen, weil es ja um den Schutz geht, der in Zukunft da liegen könnte. Völlig unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken. Also wir sagen ja auch, man tastet nicht nach Krebs, man tastet nach Veränderungen. Und mit dem Impfen ist es ja auch so. Du impfst ja nicht, weil du weißt, dass du übermorgen erkrankst. Ne? Es ist schon so schwierig zu vermitteln. Ich verstehe das auch, dass es so ist. Zusätzlich kommt natürlich so eine Skepsis und so. Aber sag mal, du bist ja eben nochmal auf die Lebendimpfstoffe eingegangen. Ne? Also viele sagen ja auch kurz nach einer Krebstherapie, jetzt möchte ich nach, ich weiß nicht, Timbuktu, weiß ich nicht, eine Lama-Farm eröffnen, ich ändere mein Leben, ich möchte jetzt, wenn ich jetzt, wann dann. Was ist denn dieser Unterschied zwischen Tod und Lebendimpfstoffen? Was gibt denn da, was ist da so der Haken oder die Befürchtung?
Also, ganz grundsätzlich kann man sagen, ich glaube, vielleicht auch erstmal, um die Angst zu nehmen vor dem Totimpfstoff. Der Totimpfstoff sind Erregerteile, wenn man so will, gegen die das Immunsystem Antikörper bilden kann. Das heißt, das sind keine Erreger, die sich irgendwie vermehren könnten und sozusagen einen wirklich im klassischen Sinn infizieren könnten. Das heißt, deswegen sage ich auch sozusagen, Totimpfstoffe sind komplett ungefährlich. Im schlimmsten Fall wirkt es halt nicht, aber da macht man erstmal nichts falsch mit. Bei Lebendimpfstoffen ist natürlich das Problem, das sind halt noch lebende Erreger, die zwar abgeschwächt sind und im Normalfall auch keine Infektion verursachen, aber halt in solchen Extremsituationen, wo das Immunsystem nicht richtig funktioniert, kann das halt doch mal dazu führen, dass es zu einer Infektion, wenn man so durch die Impfung dann kommt.
Aha.
Da muss man natürlich dann aufpassen, also jetzt bei den ganz normalen immunkompetenten Patienten oder Menschen.
Immunkompetent.
Sagt man so als Arzt.
Das hört sich schön an.
Genau, bei dem passiert das nicht, aber bei Immunsupprimierten muss man aufpassen. Deswegen sagt man, man macht das nicht. Man kann immer so in solchen Situationen, wenn es halt mal doch sein muss, weil wie gesagt, der Klassiker ist die Gelbfieberimpfung, man reist halt in ein Land, wo das die Gefahr da besteht, oder das wird ja auch häufig dann verlangt, dass man da irgendwie einreisen, sonst braucht für die Einreise, dann muss man sich das genau anschauen. Da sind die Vorgaben so ein bisschen schwammig. Das heißt eigentlich, der Arzt muss sich sozusagen das Immunsystem anschauen, hört sich so ein bisschen blöd an, und sich überlegen, ob das geht mit der Impfung. Das würde ich dann eigentlich auch wirklich einem Impfexperten überlassen. Ja? Also es gibt natürlich, hängt auch von der Erkrankung ab. Wenn man jetzt wirklich eine Brustkrebserkrankung hat und man ist durch die Therapie durch und das hat jetzt da irgendwie nicht irgendwelche ganz speziellen Therapien bekommen, dann wird das Immunsystem nicht so schlecht sein, ja, wenn man durch ist. Wenn man, ich sage mal, Lymphom hatte und dort gewisse Therapien bekommen hatte, die das Immunsystem langfristig wirklich schädigen, ist das schwieriger. Das ist sozusagen immer so die Abwägung, die man dann in solchen Fällen dann auch treffen muss. Das ist aber eine individuelle Entscheidung, die man mit dem Patienten dann auch besprechen muss.
Also okay, spannend, das war mir so gar nicht bewusst.
Das heißt eigentlich, wenn ich das so zusammenfasse, würdest du sagen, immer impfen. Es ist egal, in welchem Stadium in meiner Krebstherapie ich bin. Die einzige Ausnahme wäre ein Lebendimpfstoff. Da würdest du dann zu einem Spezialisten gehen, richtig?
Genau.
Meine Oder gibt es irgendwelche anderen Ausnahmen? Also gibt es irgendwas, was dir noch einfällt, wo du sagst, nee, also in dem Fall, da würde ich dann auch sagen, lieber nicht.
Ja, also genau, hast du schön zusammengefasst. Letztendlich ist meine Message immer, Totimpfstoffe Lebendimpfstoffe, wenn es nicht sein muss, lassen. Genau. Mhm. Es gibt so eine Situation, es gibt ein paar Therapien, also die man bei Lymphomen beispielsweise gibt, sogenannte CD20-Antikörper, die und auch ein paar andere Antikörper, die schwächen das Immunsystem langfristig und da baut man wahrscheinlich keinen richtigen Impfschutz auf. Das heißt, da macht es wahrscheinlich wirklich nicht so viel Sinn, sich impfen zu lassen, obwohl man im schlimmsten Fall sich auch nichts damit vertut. Also das ist jetzt auf die aktuelle Situation nur kurz eingegangen, also da man empfiehlt durchaus auch Corona-Impfungen bei in diesem Fall, muss man ganz klar sagen. Weil man sagt, man vertut sich nichts, und im besten Fall hilft es. Aber sozusagen ja, das ist so ja, einfach, ne? Vereinfachung.
Das also so einfach. Weiter Bullshit-Bingo gespielt, wäre tatsächlich mal so ein Thema gewesen, dass viele Krebspatienten sagen, ich bilde ja eh keine Antikörper, also kann ich es doch lassen.
Genau, das stimmt halt einfach nicht. Man muss ja ganz klar sagen, es hängt halt ganz stark ab von den Grundvoraussetzungen erstmal. Es gibt nur ein paar Therapien, wo man das vielleicht so stehen lassen kann. Aber bei den meisten Therapien bildet man natürlich durchaus Antikörper. Also es ist ja nicht immer so, dass das Immunsystem komplett am Boden ist. Mhm. Ne? Deswegen kann sich, sagen wir mal, die durchschnittlichen Krebspatienten und Patientinnen können sich natürlich impfen lassen. Bei ein paar Ausnahmen kann man darüber sprechen. Das ist
also ich habe es ja nicht so mit Wahrscheinlichkeiten, ne? Die Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit ja, dass ich mit 30 an einem metaplastischen triple-negativen Mammakarzinom erkranke, war ja nun ausschwindend gering. Manchmal hat man aber das große Glück. Deswegen weiß ich aus meinem Empfinden her, dass wenn es um Statistiken geht, das erreicht mich häufig gar nicht so. Und dann brauche ich so ein bisschen Tacheles. Wo lasse ich sowas denn prüfen? Wer ist denn mein richtiger Ansprechpartner? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in Buxtehude wohne, wen ruft man da an? Einen Virologen? Geht man da? Also wer ist ein Hämatologe, ein Onkologe? Was ist mein Ansprechpartner, wenn ich sage, ich mag Wahrscheinlichkeiten, aber bitte prüfen Sie mein Immunsystem, ob ich jetzt eine Impfung empfangen kann?
Genau, also diese Entscheidung, das muss man mit dem Hämatologen-Onkologen besprechen, also dem behandelnden Hämatologen-Onkologen, wenn es um Impfungen geht. Aber nochmal, das haben wir am Anfang gesprochen, da gibt es ja auch durchaus viel Unsicherheiten auf der Ebene. Mhm. Das ist ein Problem, womit wir uns auseinandersetzen müssen, muss man sagen. Also eigentlich würde ich jedem Patienten und jeder Patientin empfehlen, zum einen natürlich den behandelnden Onkologen anzusprechen, auf die Impfungen. Und auch den Hausarzt anzusprechen, weil das ist ja genau sozusagen diese Lücke. Der Hausarzt ist der eigentliche Impfarzt und der Onkologe leitet die Therapie. Und eigentlich müssen die beiden sich absprechen. Und je nach Engagement der entsprechenden Ärzte geht das mal, glaube ich, leichter und mal schwerer. Das wird halt, muss man dann immer im entsprechenden Fall einfach gucken. Aber ich würde darauf beharren, dass man darüber spricht. Also wenn der Onkologe sagt, nee, Sie bekommen, ich sage jetzt einfach mal Rituximab, das geht bei Ihnen einfach momentan nicht, macht erstmal keinen Sinn, dann kann man das vielleicht erstmal so stehen lassen, aber Sie bekommen Chemotherapie, das machen wir nicht, ist kein gutes Argument, muss man ganz klar sagen.
Also kann man, es ist doch schon mal ganz wertvoll, dass man auch als Patient gar nicht wartet, bis das Impfheft abgefragt wird, sondern dass man selber vielleicht nochmal aktiv wird und da genauer nachfragt und ins Gespräch geht. Ne?
Also, auf jeden Fall.
kleine Side-Info, sagt das unbedingt eurem Arzt auch mit den Tod und Lebendimpfstoffen. Also Kompetenz glänzt.
Ja, wahrscheinlich überhaupt, dass man das Impfheft auch mal mitnimmt zum Onkologen. Das wäre, wie gesagt, ich kann mich einfach nicht erinnern, ob ich dabei hatte oder zeigen musste. Aber das wäre vielleicht auch nochmal so ein Hack. So, nimm einfach mal dein Impfheft mit. Such's raus, wenn du die Diagnose bekommst und diskutier das einfach mal.
Man kann es ja noch viel weiter fassen. Im Prinzip sind ja Patienten und Patientinnen ja gut beraten, grundsätzlich bei der Therapie auch so ein bisschen dabei zu bleiben. Ne? Also es läuft auch mal was schief bei anderen Aspekten und immer nachfragen. Das lohnt sich also so grundsätzlich. Und beim Impfen auf jeden Fall auch.
Und sag mal, ich habe noch mal eine Frage, weil ich mich da einfach aus persönlichem Interesse beschäftigt habe und dann auch wieder den Gedanken nicht zu Ende gedacht und verworfen habe. Es gibt ja heutzutage, also früher, da wurden wir ja gegen alles quasi einzeln geimpft, ne? So steht es ja auch in unseren Impfheften. Das ist ja heutzutage deutlich reduzierter, weil es ja auch diese Mehrfachimpfungen gibt. Das macht vielen Leuten auch Angst, ne? Die sagen dann, oh Gott, jetzt nicht nur eine Impfung, jetzt soll ich mir sogar so eine 5- oder 6-Fach-Impfung geben. Wie ist da der Stand der Dinge? Also für mich spricht das ja erstmal für einen guten Forschungsstand. Ja, so holt man sich ja nicht vom Himmel und sagt, Mensch, da mixt ja keiner was zusammen, sondern da steckt ja ein Gedanke dahinter. Ist das eigentlich nur bei Kindern so? Oder ist das bei Erwachsenen auch so? Oder was ist deine Meinung zu diesen Mehrfachimpfstoffen?
Ich meine, das liegt wahrscheinlich wieder an meiner Professur. Ich habe jetzt da kein Problem mit. Es gibt ja im Erwachsenenalter jetzt wenige so klassische Mehrfachimpfungen, das ist TD normalerweise, also Tetanus-Diphtherie, was man noch gibt, wenn man sozusagen als Kombination, das andere sind ja Einzelimpfstoffe, die kann man aber durchaus auch zusammen geben. Also der Klassiker ist so Influenza und ich sage es mal Pneumokokken, kann man am gleichen Tag impfen. Das spricht sogar was dafür manchmal, man sagt sozusagen diese doppelte Gabe kann das Immunsystem sozusagen besonders anregen, um halt auch einen guten Immunschutz zu bilden am Ende. Also wie soll man die Angst nehmen? Letztendlich ist es ja, es gibt ja mehrere Ebenen. Erstens, wir sind ja die ganze Zeit mit Viren und Bakterien in Auseinandersetzung. Ne? Also wir sind ja besiedelt von Bakterien und Viren, muss man ganz klar sagen. Also um mal ein paar Nummern rumzuschmeißen, wenn wir unseren Körper nehmen als Ökosystem, haben wir ja mehr sozusagen virale und bakterielle Zellen in und um uns, als wir eigene Körperzellen haben. Das heißt, wir sind ja die ganze Zeit in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und dafür ist unser Immunsystem ja auch da, dass sozusagen die Aspekte aufrechterhalten werden. Und dass man jetzt bei der Impfung halt sagt, man will gegen einen speziellen Erreger nochmal impfen und das auch ein bisschen boostern, im Sinne dessen, dass da auch wirklich eine gute Immunantwort gebildet wird, ist jetzt nichts Ungewöhnliches für den Körper. Der Körper ist die ganze Zeit dabei, sich das Immunsystem ist die ganze Zeit dabei, sich mit Erregern auseinanderzusetzen.
Das ist natürlich plausibel. Ist eigentlich eine gute Erklärung. Ich habe immer wieder, also wenn man Kinder hat, dann ist ja Impfen definitiv immer so ein Thema, was auch wild diskutiert wird, so wie Stillen oder so. Und da habe ich immer wieder gehört, wo die Paula jetzt gerade diese Mehrfachimpfung anspricht, dass Leute sagen, ja, ich nehme die, aber ich nehme nur 4 von denen. Die anderen will ich nicht.
Nur 4 von
denen? Ja, also was weiß ich, zum Beispiel, da kriegst du eine 6-Fach-Impfung und ich will aber nur 5 haben.
Das, ja, also... Es gibt ja auch so ein paar freiwillige Geschichten. Also wenn es ein fürs Gefühl ist.
Schon mal gehört wahrscheinlich vorher, ne?
Also natürlich kann man das auch aufteilen. Da sind ja auch viele Kinderärzte durchaus ja offen für, dass man sagt, man gibt ja halt nicht alles gleichzeitig. Und klar kann es theoretisch sein, dass das Kind dann besonders kränklich ist, wenn es ein paar mehr auf einmal bekommen hat. Die Konsequenz ist halt, dass man dann später sozusagen nochmal eine kriegt. Ne? Das hilft ja meistens auch nicht der Laune. Da bin ich auch wirklich ganz offen. Das ist ja auch eine Entscheidung. Das kann man so und so machen. Hauptsache, man lässt sich letztendlich impfen. Also, auch was du vorhin meintest, natürlich kann man auch sagen, man verschiebt die Impfung auf einen Moment, wo es einem irgendwie am angenehmsten ist. Besser, man macht so, als wenn dann die Patienten sich weigern, es zu machen. Also, da bin ich kooperativ als Arzt.
Naja, ich meine, also, du siehst es ja manchmal auch, was dann passiert, wenn eben manche Impfungen dann später erst gegeben werden, wenn das Kind in der Schule ist oder so, und dann kriegen das aber plötzlich alle. Und dann denkst du so, okay, wie kann denn das sein, dass jemand nicht dagegen geimpft ist? Dann denkst du, ja, Kita lässt alle, die da nicht gegen geimpft sind, die dürfen jetzt nicht mehr in die Kita kommen. Denkst du so, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich wusste gar nicht, dass so viele Leute nicht geimpft, so viele Kinder nicht geimpft sind, aber das ist doch immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, also jetzt nicht erst seit Corona.
Ja, das ist spannend. Ich meine, der Klassiker ist die Masernimpfung, ne? Diese Sache, dass dann sich halt viele auf den Herdenschutz sozusagen verlassen haben und gesagt haben, da reißt dann ja auch dann die wildesten Gerüchte rum. Dann hat man gesagt, man impft sein Kind nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass es krank wird, ist ja gering. Aber das ist natürlich, da wird es halt so abstrakt, glaube ich, auf individueller Ebene. Ne? Wenn man sagt, es geht halt nicht nur um einen selber, sondern es geht halt dann doch auch, wenn man so will, um den Gesellschaftsschutz. Und das ist natürlich immer schwierig, gerade wenn es ums eigene Kind geht, dann wird es natürlich immer abstrakter. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Masern können total harmlos verlaufen, können natürlich auch ganz fies verlaufen. Und das ist natürlich in Deutschland relativ selten. Es gibt auch mal so ganz schweren Verläufe, aber auch das gibt es natürlich immer wieder. Und in Afrika sterben viele Kinder an Masern. Das muss man ganz klar sagen.
Ich muss auch sagen, ich habe nur die Masern gehabt als Kind und ich habe immer dann ein bisschen auch Respekt gehabt, ne, als irgendwas rumging oder so. Und ich sage, ja gut, weil man sagt ja immer, im Erwachsenenalter ist es ja so viel schlimmer, wenn man es dann bekommt. Ist denn das, ist das überhaupt ein Thema? Also die meisten, ich würde sagen, ich bin gegen alles geimpft, aber trotzdem habe ich natürlich immer so, wenn ich jetzt diese ganzen Kinderkrankheiten, kann ich die wirklich jetzt noch bekommen? Also ja, obwohl ich geimpft worden bin als Kind?
Na, die ganzen nicht, aber natürlich gibt es auch Kinderkrankheiten, die man sich nochmal einfangen kann. Also es gibt ja wieder Klassiker, die Polio-Geschichte. Also früher halt viele Erwachsene, wenn die es bekommen haben, für die war es viel schlimmer als für die Kinder. Ne? Dann gab es diese ganzen Lähmungserscheinungen. Das kann natürlich passieren, wenn man nicht geimpft ist. Meistens hat man natürlich, weil viele haben natürlich dann der Kinder das durchgemacht, dann ist es eher unwahrscheinlich. Aber auch das gibt's halt.
Also ich hatte gerade eine Gürtelrose auf dem Rücken, im Gesicht und am Gesäß.
Und nicht geimpft wahrscheinlich, ne?
Nee, gegen Gürtelrose ja nicht, weil da ist die Impfempfehlung ja erst ab 50.
Nicht? Achso, ja, nicht doch. Nee, die ist schon richtig für...
Habe ich so von meinem Hausarzt gesagt bekommen.
Ja, meine Hausarzt sagt auch mal, die STIKO.
Ja, die STIKO, das muss man sagen, es ist erlaubt, kann das machen ab 18. Also es ist sozusagen, man darf es, aber es wird von der STIKO noch nicht empfohlen, weil die Daten einfach noch nicht ausreichen. Das heißt, da kann man zusätzlich erst ab 50 machen. Das heißt, die Krankenkasse übernimmt es nur sicher ab 50 und ab 18 müsste man einen Antrag stellen.
Genau, also ich muss dazu sagen, ich könnte mich jetzt, weil ich eine Risikogruppe bin, auch vorher impfen lassen. Also das geht auch in Einzelfällen. Aber ich habe ja jetzt nicht damit kalkuliert. Ne? Also es war jetzt in keiner deswegen, ne? Das ist wie bei der Krebserkrankung auch, ne? Mammografie ab 50, ich bin mit 30 erkrankt. Und so ist es bei der Impfung auch. Ne? Also ich habe sie jetzt bekommen. Ich wurde nirgendwo darauf hingewiesen, dass ich hätte schon vorher impfen können. Ich hatte eine Gürtelrose im Gesicht, am Rücken und am Gesäß. Und Freunde, das war kein Spaß.
Also ich wollte gerade sagen, du hast so gelitten. Ich glaube, du hättest jede intravenös Impfung danach genommen oder so.
Also ich, ja. Ja, genau. Also das ist echt das Windpocken. Ne? Meine Mutter hat zu mir gesagt, Kind, als du Windpocken hattest, hattest du 5 Pöckchen. Ich habe auch 5 Narben. Ne? Ich habe schön alles aufgekratzt. Aber ich hatte 5 Pöckchen und das war's. Aber die Gürtelrose, also das war überhaupt gar kein Vergleich, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also das war kein Spaß. Also, aber für alle, die es irgendwie auch noch nicht wussten, also es ist ja auch vieles eine individuelle Entscheidung. Also was lohnt sich auch, nicht nur über Risiken und Nebenwirkungen mit den Ärzten zu sprechen, sondern auch über eine Plausibilität. Also machen gewisse Dinge Sinn? Und ich habe erst später erfahren, und das möchte ich einfach mit euch teilen, dass eine onkologische Erkrankung durchaus ein Grund sein kann, solche Impfungen vorzuziehen, weil wir sehr häufig auch an so Autoimmunantworten, also wie eine Gürtelrose, dass der Herpes-Zoster-Virus nochmal ausbricht. So habe ich es verstanden, Till, also fall mir gerne ins Wort, aber dass es nicht so selten vorkommt, dass Krebspatienten eben auch eine Gürtelrose bekommen können. Da lohnt sich vielleicht schon der Ansatz einer Impfung. Also wer da Interesse hat, möge doch bitte seinen Arzt des Vertrauens nochmal kontaktieren.
Absolut, bei Herpes-Zoster ist ja insofern spannend, da geht es ja wirklich darum, die Reaktivierung zu verhindern. Ne? Also wir haben ja, über 90% haben ja den Virus, Varicella-Zoster-Virus in uns nach einer Windpockenerkrankung. Und es geht nur darum, sozusagen, dass das nicht wieder ausbricht. Und genau, ab 50 ist zugelassen, ab 18 darf man, also andersrum, ab 18 ist zugelassen, ab 50 wird es übernommen von der Krankenkasse sicher. Bei ganz breit gesprochen bei Patienten, die ein potenziell reduziertes Immunsystem haben. Das schließt alle onkologischen Patienten ein.
Genau, also hier richtig noch heiße Tipps.
Ja, aber im Endspurt. Ich gucke schon mal auf die Uhr. Das,
Genau. Also die Zeit ist schon fast wieder rum und ich habe eine ganz tolle letzte Frage, Till. Ja. Ich bin froh, dass ich die nicht selber beantworten muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Impfträgheit, du hattest es selber angesprochen, ist ein Phänomen in Deutschland. Also es sind viele Patienten, auch onkologische Patienten, die nicht durchgeimpft sind, aus verschiedensten Gründen, die wir hier gerade so ein bisschen erläutert haben. Wie würdest du die Menschen bewegen, sich zu impfen? Wie sehe, wenn du jetzt gar nicht Arzt, sondern so ein Marketingmensch wärst, wie sehe so eine Impfkampagne für dich aus? Was ist der richtige Ansatz, Menschen zu erreichen?
Also ich denke, auf der Ebene sind es zwei Sachen. Ich glaube, einmal geht es darum, allgemeine Awareness, wie man heutzutage gesagt. Also
Awareness, ja.
Wie sagt man es auf Deutsch?
Nein, aber dass du auch aufklärst, ne? Das,
aufklären, das ist ja auch.
Ja, Aufklärung, genau.
Dass man das Thema erstmal Impfung, ich würde es gar nicht zu komplex, ich bin ja, ne? Ich bin Vereinfachung. Ja. Ich würde ganz vereinfacht sagen, dass Impfungen halt ein Thema sind, dass Leute wieder daran denken, das Impfheft halt hervorzukramen und mit den Hausarzt oder den Onkologen, je nachdem, oder den Rheumatologen, darauf anzusprechen. Also für die Patienten will ich einfach nur auf der Ebene sprechen den Arzt an, einfach den behandelnden Arzt, wie ist es eigentlich mit meiner Impfung? Das wäre, glaube ich, sozusagen der Aspekt. Und das ist mein Ansatz, sozusagen auf konkreter onkologischer Ebene versuche ich halt Konzepte zu entwickeln, dieses allen Seiten vereinfachen, die wichtigsten Impfungen durchzuführen. Und das ist, also ich sage jetzt mal, mein Konzept ist Easy Vaccination Oncology. Da geht es darum, sozusagen Must-Have-Impfungen zu vereinfachen, dass die auch durchgeführt werden. Und zwar, dass sowohl der Onkologe, der keine Ahnung hat davon, als auch der Hausarzt, der Angst davor hat, eine onkologische Patientin zu impfen, das einfach machen können und richtig. Also
auf der einen Seite den Patienten die Sicherheit geben und die aufzuklären, dass es das gibt, auf der anderen Seite aber auch die Ärzte Sicherheit zu geben, dass sie es auch verabreichen und auch ansprechen.
Genau. Ja, und ich würde da tatsächlich noch einen dritten Aspekt ergänzen wollen, sondern also auch so einen gesellschaftlichen Aspekt. Ja, also egal, ob wir über Kinderimpfungen sprechen oder über Erwachsenenimpfungen aktuellerweise, es gibt nicht nur Impfbefürworter und Impfgegner. Also die breite Masse befindet sich dazwischen und viele haben ja aus dem Bauch heraus eine Skepsis, die vielleicht in Unwissenheit fruchtet oder holt die Leute da ab, wo sie sind. Also das ist einfach so meine, zeigt nicht mit dem Finger, spaltet nicht die Gesellschaft, macht keine Vorwürfe, geht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ran. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube, die Menschen müssen abgeholt werden, wo sie stehen und das klappt in allen Ebenen eigentlich mit Verständnis viel, ne? Mit Kommunikation und Verständnis. Das wäre noch so mein dritter Aspekt, den ich da gerne in den Raum werfen würde.
Viele Gespräche führen, genau, das ist halt schwierig, aber
eine Zeitfrage, genau.
Es ist ein bisschen wie beim Krebs, ne? Je mehr drüber geredet wird, je weniger ist es ein Tabu und je mehr befassen sich die Leute damit und genauso ist es ja eigentlich auch beim Impfen, ne? Je mehr Wissen du hast, dann weißt du auch, wovon du redest und dann kannst du auch eine Entscheidung treffen, ob es jetzt das oder das ist, aber dann ist es nicht so, ach, ich habe da gehört und mein Nachbar hat erzählt und, nee, mache ich nicht. Ne? In dem Sinne jetzt.
Empowerment.
Okay, ja, wirklich, hier auf die Uhr. Ne?
Sehr gut.
Ja. Genau. Bevor wir jetzt hier, wie Thomas Gottschalk, 20 Minuten überziehen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ein riesengroßer Dank geht nochmal an Pfizer für die Einladung von dir, Till, auch. Und wir bedanken uns für deine Zeit, für deine Geduld und für das Pläuschchen. Und ja, viel Erfolg für den neuen beruflichen Abschnitt, der auf dich wartet. Und genau, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch.
Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Haben wir wieder viel gelernt dieses Mal. Bis dann. Tschüss.